Vis-à-vis.
Sie lieben Karate, Sie sind auch heute noch als Laienprediger aktiv, Sie sind Jurist, sind Richter geworden und haben viel Erfahrung in der Kommunalpolitik im Lipperland in Nordrhein-Westfalen gesammelt, wo Sie herkommen. Herr Wagner, was von diesen ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Interessen hilft Ihnen in Ihrer Funktion am meisten?
Was mich am meisten tatsächlich geprägt hat und wovon ich am meisten zehre, ist das Jugendverbandsengagement, was ich über viele Jahre gemacht habe.
Das müssen Sie erklären.
Ich war, seitdem ich 15 war, im Jugendrotkreuz tätig, das auf allen Ebenen, von der Ortsebene bis zur Weltebene, am Ende als europäischer Regionalvertreter im Jugendbeirat da. Und dann zuletzt als Bundesleiter des Jugendrotkreuzes und darüber im DRK-Präsidium. Und in dieser Zeit habe ich sehr intensiv mitbekommen, wie man mit anderen Menschen zusammen Prozesse gestaltet, wie man Dinge anpackt, Herausforderungen anpackt und das eben gemeinsam mit sehr unterschiedlichen Menschen macht. Ich meine, wenn Sie das auf einem globalen Level machen, das sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen, die jeder so hat. Und da habe ich wirklich, ich würde sagen, das meiste daraus gelernt. Und darum bin ich heute noch ein großer Verfechter dieser Selbstorganisation von Menschen und auch dem Vertrauen in Menschen, dass sie sich zusammenschließen können und gemeinsam was anpacken und gestalten können.
Den größten Teil Ihres Lebens haben Sie zwischen Bielefeld, Münster, Bad Salzuflen und Detmold verbracht. 2021 sind Sie dann als Kandidat der Grünen in den Bundestag gewählt worden und schon zwei Jahre später hat Sie Ihre Chefin, die Außenministerin, zum Koordinator der Bundesregierung und jetzt kommt's, für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit dem südlichen Kaukasus, Georgien und Armenien also, der Republik Moldau sowie Zentralasien gemacht und, kurz Luft holen, zum zentralen Ansprechpartner der Bundesregierung für Kontakte zur russischen und zur belarussischen Zivilgesellschaft im Exil. Schon bei dieser Aufzählung der Aufgaben und Länder wird es einem schwindelig. Ist das nicht alles too much für eine Person?
Das ist ein langer Titel und ich bin irgendwann bei einem internationalen Forum, hat mich mal ein Kollege scherzhaft angesprochen als the guy with a long title, einfach um darauf hinzuweisen, wie weit das ist. Was diese Region eint und was mich antreibt und immer schon angetrieben hat, ist eine Auseinandersetzung, die, glaube ich, global stattfindet zwischen Autokratien und der Idee der liberalen Demokratie. Und diesem Angriff darauf, das findet bei uns im Land innenpolitisch statt, mit extremistischen Kräften, die hier agieren. Das habe ich lange Zeit im Landesvorstand der Grünen NRW mit einem innenpolitischen Fokus bearbeitet. Und das findet in der Welt statt. Und gerade sehen wir das sehr massiv. Und all diese Länder, mit denen ich mich befasse, sind auf ihre jeweils eigene Weise davon betroffen. Früher gab es mal eine Herangehensweise innerhalb der früheren Bundesregierung, diese Funktionen, die ich da mache, zusammenzufassen unter einer Kurzfassung, auch da war der Titel eigentlich länger, des Russland-Koordinators. Und das war die Entscheidung der neuen Bundesregierung, ich glaube, die sehr richtige Entscheidung, zu sagen, wir können nicht eine gesamte Weltregion immer nur reduzieren auf eine Brille, die eine Betrachtung durch Moskau macht. Es sind Länder, die jeweils ihre Eigenarten haben, ihre kulturellen Besonderheiten, ihre eigenen Geschichten, ihre Eigenständigkeiten und die aber alle auf besondere Weise herausgefordert sind von dieser Auseinandersetzung, über die ich gesprochen habe und wo es für uns, glaube ich, darum geht, in diesen Herausforderungen zu unterstützen. Übrigens haben Sie ein Land vergessen, Aserbaidschan war, glaube ich, nicht dabei, südlicher Kaukasus, also Georgien, Armenien und Aserbaidschan dabei. Dann die 5 zentralasiatischen, Moldau und die beiden Zivilgesellschaften.
Aber es sind ja gut 2 Dutzend Länder. Wie teilen Sie das auf? Wie schaffen Sie das?
Ja, manches davon findet ja hier in Deutschland statt. Also wenn wir über die Ansprechpartnerfunktion für die demokratischen Oppositionsakteure aus Russland und Belarus sprechen, da findet viel hier in Deutschland statt. Natürlich auch in Vilnius und Warschau, wo viele von denen sind, in anderen Ländern, aber viel hier. Da habe ich jeweils runde Tische organisiert, um diese Akteure auch zusammenzubringen und damit es nicht ein reiner Prozess ist, in dem ich als Politiker mir überlege, was brauchen die für die Unterstützung für ihre Arbeit, sondern das muss ja von den verschiedenen Akteuren auch kommen. Das ist ja auch keine homogene Gruppe. Das ist das eine. Und das andere besteht aus Reisen in die Länder und aus Treffen hier mit Akteuren aus diesen Ländern. Ja, aber die Reisen sind schon auch ein wichtiger Punkt. Außenpolitik kann man nicht nur vom Schreibtisch aus machen. Man muss vor Ort auch sprechen und es ist wichtig, vor Ort auch Botschaften zu senden, aber vor allem auch zu hören. Ich muss ja mitbekommen, was die Menschen in den Ländern umtreibt und da eben auch vielfältige Menschen. Es gibt sonst so eine große Gefahr, auch nur ich sag mal, die Nachrichten zu lesen, die in die Überschriften kommen Und da geht dann auch die Vielfalt einer Gesellschaft leicht verloren.
Sie haben die runden Tische schon erwähnt. Sie haben auch runde Tische zu Russland und Belarus eingerichtet. Hm. Wie haben wir uns das vorzustellen? Wer sitzt da mit wem am Tisch und worüber wird da konkret geredet?
Ja, ich will jetzt nicht genau ausführen, wer exakt da jeweils sitzt, weil manche von denen sprechen gerne darüber öffentlich, manche tun es eher nicht. Es sind Akteure, die in Deutschland inzwischen Zuflucht gefunden haben, aus Russland kommen ursprünglich und sich einsetzen für, oder aus Belarus kommen und sich jeweils einsetzen für eine demokratische und offene, liberale Gesellschaft, würde ich mal sagen, in den Ländern. Und es ist natürlich zunehmend in den extrem repressiven Diktaturen, mit denen man da zu tun hat, schwierig ist, im Land was zu tun. Das sind jetzt, wenn ich über zivilgesellschaftliche Akteure spreche, können das Frauenrechtsorganisationen sein, das können Umweltschützerinnen sein, Organisationen aus dem Queerspektrum, in Russland beispielsweise auch, was ja eigentlich eine große ethnische Vielfalt auch aufweist als Land und das Regime eigentlich so einen sehr rassistisch-kolonialen Charakter hat. Menschen aus dem asiatischen Teil Russlands, die für die Rechte einstehen. Also das sind die verschiedenen Akteure, die zusammenkommen, ähnlich bei Belarus. Und dann gibt es daneben ja noch die politischen Oppositionskräfte, mit denen der Austausch auch sehr wichtig ist. Sei es beispielsweise bei Belarus Svetlana Tichanowskaja und die verschiedenen anderen Akteure, aber auch beispielsweise im Kontext Russland jetzt gerade Wladimir Karamursa, der im Zuge des Gefangenenaustauschs freigekommen ist und, glaube ich, einer der wichtigsten demokratischen Akteure da ist.
Auf den wollte ich später noch kommen, aber wie können dann die Menschen, die außerhalb ihrer Heimatländer leben, konkret auf die Demokratisierung in ihren Ländern hinwirken? Geht das über Telegram-Gruppen? Trifft man sich in anderen Staaten außerhalb des Heimatlandes, verabredet sich, tauscht sich aus? Wie haben wir uns das vorzustellen?
Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Ich habe mich etwa eine Stunde vor unserem Gespräch mit Maxim Katz aus Russland getroffen, der bei YouTube besonders aktiv ist. Und da versucht, reale Informationen dem Informationskrieg des russischen Regimes entgegenzusetzen. Auch eine große Followerschaft hat bei YouTube, weite Verbreitung. In Russland ist YouTube weiterhin sehr weit verbreitet, darüber kann man das machen. Er tut das aus dem Exil. Aus Russland selbst heraus ist es nicht mehr möglich für ihn. Er hatte konkrete Hinweise auf Verfolgung und es hat sich auch sehr konkretisiert kurz danach. Jetzt macht er es aus dem Exil und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, über soziale Medien zu gucken, was noch jeweils geht. Andere haben andere Kontakte auch in die Gesellschaft hinein und dann gibt es ja die insgesamt die Exilszene. Bestimmte Diskussionen müssen ja dann auch vielleicht im Exil stattfinden. Die Frage der Aufarbeitung russischer Vergangenheit, stalinistischer Verbrechen, der Kolonialvergangenheit und Gegenwart Russlands. Die Frage, wie ist der Charakter dieses Regimes und wie kann ein mögliches demokratisches Russland aussehen? Diese Diskussionen finden auch im Exil zum Teil statt, immer wieder mit Rückkopplungen. Also es gibt die Kommunikationskanäle unterschiedlicher Art.
In dem Monat, in dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, ist der Bundeskanzler in der Region unterwegs, die auch zu ihrem Aufgabengebiet gehört, in Usbekistan zum Beispiel und Kasachstan. Kasachstan braucht die Bundesregierung, um die Öllieferungen zu sichern. In Usbekistan geht es um Migration und um Unterstützung der usbekischen Regierung bei der Abschiebung von Flüchtlingen aus Deutschland nach Afghanistan. Wurden Sie, Herr Wagner, im Vorfeld dieser Kanzlerreise in irgendeiner Form einbezogen?
Ja, und ich sollte eigentlich auch bei der Kanzlerreise dabei sein und es war eine Corona-Infektion, die mich dann daran gehindert hat und mir wieder deutlich gemacht hat, auch diese Herausforderung unserer Welt ist weiterhin präsent. Es gibt Corona weiterhin und kurz vor der Reise war ich dann eben positiv getestet und war nicht dabei. Aber es war schon klar mitgedacht, dass auch die zivilgesellschaftlichen Akteure eine große Rolle spielen. Wirtschaftliche Akteure sind ja auch zivilgesellschaftliche Akteure, aber eben auch die anderen, die klassischen NGOs. Das ist schon Gegenstand der Reise gewesen und auch Gegenstand unserer Zusammenarbeit und insofern ist der Austausch da gewesen.
Sie sollen in dieser Region demokratische Zivilgesellschaften unterstützen und gleichzeitig macht der Bundeskanzler, wenn man es mal salopp formuliert, mit den autoritären Machthabern dieser Länder Geschäfte. Ist das nicht ein Widerspruch?
Widerspruch ist so eine sehr absolute Aussage. Ich bin immer skeptisch dabei, wenn man versucht, eine Welt einzuteilen in, es gibt nur den Schalter in die eine Richtung und den Schalter in die andere Richtung. Es gibt nur schwarz und weiß. Die Realität, übrigens auch im Lichtspektrum, spielt sich dazwischen ab. Dazwischen ist im Lichtspektrum das Bunte und das ist das, wo sich die Wirklichkeit am Ende abspielt. Und auf diesem Spektrum gestalten sich natürlich auch die Beziehungen. Und beides gehört dazu, die Unterstützung der Zivilgesellschaften und die Zusammenarbeit mit den Regierungen. Beides ist übrigens auch im deutschen Interesse, es zu tun. Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch beide Wege weiter verfolgen. Im Übrigen, glaube ich, wäre es auch im Interesse der Regierungen, die Zivilgesellschaft stärker zu stützen. Denn es zeigt sich, dass Staaten stabiler sind und prosperierender, wenn sie über eine eigenständig agierende, kreative Zivilgesellschaft verfügen. Da ist dann auch mehr Innovationspotenzial drin. Das sind übrigens auch Hinweise, die ich den Regierungsvertretern, wenn ich in vielen Ländern unterwegs bin, immer wieder gebe, dass es im eigenen Interesse ist, Zivilgesellschaften zu unterstützen.
Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das ist dieser Kontrast oder der Gegensatz zwischen werteorientierter Außenpolitik und möglicherweise Realpolitik. Wir brauchen jetzt Energielieferungen, wir brauchen die Unterstützung bestimmter Länder, um die ungewollten Folgen der Migration zu lösen.
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber ich finde es schwierig, das mit meinem Bild der Realität insofern übereinzubringen, als dass ich eben klar sage, es gibt diesen Gegensatz nicht in der Realität. Am Ende, finde ich, muss jede Politik, die man praktiziert, eine Realpolitik sein. Jedenfalls ist das mein Kompass. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich Realität gestalten will. Es geht mir nicht darum, in die Politik zu gehen und das reine Gewissen zu haben, weil ich die hundertprozentig reine leere Forderung immer aufrechterhalten konnte, ohne Kompromisse mit der Realität zu machen. Sondern es geht darum, das Leben von echten Menschen zu beeinflussen mit den Dingen, die wir tun und echte Gestaltung zu machen und damit die Welt auch zum Besseren zu bringen. Und dazu gehört das ganze Spektrum, was ich gerade gesagt habe. Und das spielt sich auf all diesen Dingen ab. Im Übrigen, die Stärkung von Demokratie und dieser Idee von Demokratie und Freiheit ist etwas, was in unserem ureigensten Interesse ist. Ich glaube sogar, wir sollten stärker über Interesse an der Stelle sprechen. Denn wirklich stabilen Frieden kriegen wir über die Förderung von Demokratie. Aber das ganze Spektrum gehört ja dazu. Natürlich haben wir auch wirtschaftspolitische Interessen, in denen wir zusammenarbeiten. Und natürlich spielt Migration eine Rolle. Übrigens spielt bei Migration auch die Anwerbung von Fachkräften eine große Rolle. Das ist einer der wesentlichen Punkte, um die es gerade mit Zentralasien geht. Wir haben ja ein ganz erhebliches Problem in Deutschland, zu wenig und im Übrigen nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte zu haben. Das, glaube ich, wird eine riesengroße Herausforderung werden. Und das ist auch einer der Bestandteile der Migrationsabkommen, um die es geht mit diesen Ländern.
Einige dieser Länder wollen in die EU, andere orientieren sich Richtung Russland, zum Beispiel in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Der Historiker Jörg Barbarowski sagte in diesem Sommer, in den postsowjetischen Republiken im Kaukasus und in Zentralasien wird Russland versuchen, seinen Einfluss auszuweiten. Wie weit spüren Sie das schon?
Das ist massiv spürbar, dass Russland das versucht, dass die russische Ideologie auch dahinter ist, die da steckt. Wladimir Putin hat schon in den 90ern gesagt, die größte Katastrophe des Jahrhunderts ist der Untergang der Sowjetunion oder Anfang der 2000er, jedenfalls so in dem Zeitraum. Sehr früh hat er das gesagt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Größte Katastrophe des vergangenen Jahrhunderts, der Untergang der Sowjetunion. Das ist das Jahrhundert, das die Shoah gesehen hat, das zwei Weltkriege gesehen hat. Aber das ist der Blick, mit dem er an Politikgestaltung rangeht. Im Grunde noch ein imperial-kolonialer Blick auf die Welt und auf eine russische Einflusssphäre, die kontrolliert werden soll von Moskau. Das ist der Grund, warum er gerade Krieg führt. Und deswegen sage ich, es ist unser Interesse, unser ganz eigenes, auch egoistisches Interesse, Angebote zur Zusammenarbeit mit dem liberal-demokratischen Westen zu machen.
Sie haben mal gesagt in einem früheren Interview, wir müssen uns auf eine jahrzehntelange Konfrontationssituation mit Russland einstellen. Alles andere wäre Illusion. Das heißt, Sie glauben nicht, dass in den nächsten Jahrzehnten eine Demokratisierung Russlands möglich ist?
Ich glaube, dass wir insofern erwachsene Politik betreiben sollten, als dass wir mit den Menschen auch ernsthaft sprechen und ernsthaft reale Szenarien vorzeichnen. Und ich finde, es bringt überhaupt nichts, nur das Best-Case-Szenario ins Gespräch zu bringen und zu sagen, man richtet alles an Politik an diesem Szenario aus. Ich hoffe darauf und arbeite daran, demokratische Kräfte zu stärken, die für ein anderes Russland einstehen. Das ist ein großer Teil meiner Arbeit, das zu tun, die zu unterstützen, die daran arbeiten, dass es ein anderes Russland gibt. Das sind ja Russinnen und Russen, die das auch im Wesentlichen machen. Und ehrlich gesagt, der wichtigste Schritt für ein freies Russland, das sagen mir auch russische Oppositionskräfte, ist die Unterstützung der Ukraine. Auch die militärisch starke Unterstützung der Ukraine. Also, das Engagement sollte in diese Richtung gehen, aber wir können uns nicht darauf verlassen. Dieses Regime hat sich entschieden, dass sein Modus und seine Machtsicherung Instabilität und Gewalt ist und Konfrontation. Und das spüren wir. Wir spüren das ja schon heute. Russland führt einen Informationskrieg auch gegen Deutschland, den wir sehr deutlich bei uns mitkriegen. Wir benutzen immer das Wort Destabilisierung. Das klingt so technisch, da kann man sich nichts wirklich Schlimmes drunter vorstellen. Es geht darum, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu zerstören, unser Land zu destabilisieren, in Unordnung zu bringen, extremistische Kräfte an die Macht zu bringen. Das sind die Dinge, die passieren. Russland benutzt das ein großes Spektrum der hybriden Kriegführung an der Stelle. Das reicht von, übrigens, da benutzen wir auch so ein gar nicht so schlimm klingendes Wort Fake News. Es geht um Lügen, Verbreitung von Lügen in sozialen Medien und anderswo. Russland unterstützt extremistische Akteure, die gegen unsere freie Verfassung stehen. Russland betreibt Spionage und Sabotagevorbereitung und Handlungen in Deutschland. Wir hatten den Mord im Tiergarten. All diese Dinge auf dem Spektrum sind Realität. Russland hat sich dafür entschieden, das zu tun. Ist nicht unsere Entscheidung, aber es wäre naiv, meines Erachtens, zu glauben, wir haben in 2 Jahren eine friedliche Back-to-Normal-Kooperation und können alles wieder zurücksetzen, wie manche das mit den Fehlern der deutschen Ostpolitik der vergangenen Jahre gemacht haben und die Abhängigkeiten wieder aufbauen. Das ist gefährlich für Deutschland und deswegen müssen wir ein reales Bild vor Augen haben.
Ist denn dann auch Wladimir Kara-Murza naiv? Der Putins ehemalige politische Gefangener und Bürgerrechtler hat nach dem Gefangenenaustausch vor wenigen Wochen gesagt, eine wichtige Aufgabe für die russische Exilopposition wird sein, einen Fahrplan für den Übergang zur Demokratie in Russland nach Putin zu erarbeiten. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist das illusorisch. Denn das werden wir weder nach 2 Jahren noch nach 5 Jahren erleben. Auch nach Putin wird kein lupenreiner Demokrat kommen, sondern da müssen wir in Jahrzehnten denken.
Nein, und dann habe ich vielleicht auch nicht klar genug das ausgedrückt, was ich ausdrücken wollte. Ich halte das nicht für naiv und ich halte das auch nicht für illusorisch, sondern ich habe ja gerade ausgeführt, das ist auch das, dem ein großer Teil meiner Arbeit gewidmet ist. Diese Vorbereitung zu machen, diese Kräfte zu unterstützen, auch Wladimir Kara-Murza dabei zu unterstützen, diese Dinge zu tun. Damit diese Vorbereitungen da sind und damit man agieren kann in dem Moment, wo es die Chance gibt, das zu tun. Ja, das müssen wir tun. Und genau das ist das Engagement, was wir tun müssen. Ich sage ja nur, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, sondern müssen der Realität ins Auge sehen, dass es auch sein kann, dass dieses Regime sich Jahrzehnte hält. Und solange es da ist, wird es eine Konfrontation geben, weil das russische Regime unter Putin die Entscheidung dafür getroffen hat, gegen unseren Willen. Wir wollen was anderes. Russland hat diese Entscheidung getroffen. Und dennoch ist es unser ganz ureigenes Interesse, unser Sicherheitsinteresse, die Kräfte zu unterstützen, die für was anderes arbeiten.
Der frühere russische Oligarch Michail Khodorkovsky sieht die Ursache der aggressiven Politik Russlands in dem starken Zentralismus. Er sagt, der Westen muss den Föderalismus in Russland fördern. Sehen Sie das auch so? Ist der Zentralismus einer der wesentlichen Treiber?
Am Ende ist es die russische Gesellschaft, die für sich auch klären muss, wie ein demokratisches Russland aussieht. Aber es ist schon interessant, wenn man sich die Prozesse nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion anschaut und guckt, welche politischen Systeme sich in welchen Ländern etabliert haben. Und dann haben die meisten parlamentarische oder so halbpräsidentielle Systeme gewählt mit einer starken parlamentarischen Dimension dabei. Und 2 davon haben sich für ein präsidentielles System mit einem starken Präsidenten entschieden, der zentral die Dinge lenkt. Das sind Russland und Belarus. Wir sehen, welchen Kurs diese Länder gewählt haben und in welchen sie gegangen sind. Und insofern spricht meines Erachtens viel dafür, zu sagen, einerseits die starke Machtkonzentration auf einer Person ist ein erhebliches Problem und andererseits die starke Machtkonzentration in einer Zentrale. Ich glaube ohnehin, dass es gut ist, aber das ist auch meine persönliche grundsätzliche politische Entscheidung, oder Position, Entscheidungen möglichst nah von Bürgerinnen und Bürgern selber treffen zu lassen. Ich habe lange Kommunalpolitik gemacht. Mein Herz schlägt dafür, die Leute möglichst selber Entscheidungen treffen zu lassen.
Um besser einschätzen zu können, welche Wirkung Ihre Arbeit haben kann, wie groß ist der Anteil der Arbeit, über den Sie nicht reden können und über was dürfen Sie reden?
Das ist jedenfalls ein relevanter Anteil, über den ich nicht im Detail reden würde, weil ich es wichtig finde, dass diese Dinge auch sicher hinter den Kulissen stattfinden können und wir weiterhin den Kontakt mit Menschen in diesen Diktaturen haben und die Unterstützung auch leisten. Und die Zusammenarbeit Dass ich nicht darüber reden kann, stimmt ja dann am Ende nicht, denn ich rede ja über Dinge, weil ich rede über meine Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe. Ich rede darüber, wie wichtig es ist, sie zu unterstützen, und ich rede darüber, wie meine Einschätzung des Charakters dieses Regimes ist und worauf wir uns vorbereiten müssen. Das sind ja Ausflüsse aus solchen Gesprächen. Aber es gibt schon einen relevanten Anteil, bei dem es auch schwierig ist, darüber zu sprechen. Für die Gesprächspartner geht es mindestens um ihre Freiheit, oft genug um ihr Leben. Dieses Regime ist bereit zu morden, und das muss man sehr ernst nehmen bei allen Gesprächen, die man macht. Das ist immer was bei mir in der Planung auch mitschwingt, welche Auswirkungen hat es, wenn ich mit jemandem spreche oder nicht. Am Ende ist es dessen Entscheidung, auch das geht ja um souverän erwachsene Menschen, aber es ist immer was mitschwingt, welche Sicherheitsauswirkungen hat das und wie kann man es so sicher wie möglich machen.
Ihre Aufgaben haben wir schon aufgezählt, aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Sie sollen auch Konflikte zwischen einzelnen Ländern der Region rechtzeitig erkennen und entschärfen. Was können Sie da tun?
Ich nehme mal als praktisches Beispiel, in Zentralasien haben wir die besondere Situation, dass es ist eigentlich eine der Weltregionen, die am stärksten durch die Klimakrise herausgefordert und betroffen ist. Und eine entscheidende Ressource in der ganzen Region ist Wasser für ganz viele Prozesse, die stattfindet. Einerseits für die Menschen selber, für alles, wofür wir Wasser brauchen, trinken und so weiter. Aber auch für Landwirtschaft beispielsweise. Zum Teil auch für uns, wenn ich beispielsweise an die Baumwollproduktion in Usbekistan denke und wir wollen Jeans tragen, irgendwoher muss die Baumwolle kommen. Also das hat ja dann auch große Auswirkungen. Wasser ist eine zentrale Ressource. Die Verbreitungswege von Wasser führen oft über mehrere Länder. Und viele Konflikte, über die wir da sprechen, haben auch mit Wasser zu tun. Und da sind Projekte, bei denen man Transparenz in der Verwendung von Wasser beispielsweise herstellt, sind ein Entschärfer von Konflikten in der Region und führen zusammen. Also an der Stelle sind auch ganz klare Klimaanpassungsmaßnahmen und auch Klimaschutzmaßnahmen friedensfördernd für die Region. Das jetzt nur als ein Beispiel.
Aktuell hatten wir in den Medien ja auch die Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die haben einen ungelösten Streit um territoriale Fragen. Es geht nicht nur um die Region Bergkarabach. Wer hat da größere Einflussmöglichkeiten? Ihre Außenministerin oder sind auch Sie da gefordert? Denn der Streit ist ja noch nicht entschärft. Armenien befürchtet, dass Aserbaidschan weitere Aktionen durchführen wird, militärische Aktionen durchführen wird.
Da sind ganz viele Kräfte gefordert, was zu tun. Und ich war auch schon mit der Außenministerin zusammen in der Region. Natürlich am Ende ist der Einfluss der Außenministerin der wesentliche und der, um den es geht. Und wir tun gut daran, auch klar zu haben, dass die deutsche Außenpolitik von ihr gestaltet wird und vertreten wird. Aber in der Unterstützung dieser Arbeit braucht es, wie ich eben gesagt habe, starke politische Arbeit besteht aus Teams von Menschen, die was machen. Und dann gibt es eben auch bestimmte Gespräche, die andere gut führen können und zusammenbringen können. Und manchmal berühren sich auch die Rollen dabei. Neben meiner Funktion in der Regierung bin ich ja als Parlamentarier auch tätig und leite in dieser Funktion nicht nur die deutsch-ukrainische Parlamentariergruppe, sondern auch die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Wir waren schon bei den langen Funktionen. Ich habe das eben, OSZE habe ich schon angesprochen, mit dem Helsinki-Friedensprozess. Früher für die Älteren unter uns die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Also die Frage, wie ist die europäische Friedensordnung ausgestaltet. Als deutsche Delegation veranstalten wir jedes Jahr ein Treffen von verschiedenen nationalen OSZE-Delegationen, Parlamentariern, die zusammenkommen. Und wir haben beim letzten Mal auch einen Fokus dabei auf Armenien und Aserbaidschan beispielsweise gelegt. Und das sind Gelegenheiten, bei denen man auch zusammenkommen kann und zum Austausch kommen kann. Und das sind Dinge auch von Parlamentsdiplomatie, die man neben der Regierungsdiplomatie noch daneben machen kann.
Ich stelle mir das so vor, dass Ihre Arbeit nur langfristig Erfolg haben kann. Ist das nicht frustrierend, dass man die Erfolge der eigenen Arbeit möglicherweise gar nicht mehr im Amt erleben wird?
Das ist ja was im Leben an verschiedenen Stellen so ist und was in der Politik so ist. Und darum finde ich es einen wichtigen Faktor, an der Osterweiterung des Bewusstseins weiterzuarbeiten in Deutschland. Das ist ein Begriff, den Oleksiy Makeyev, der ukrainische Botschafter, hier geprägt hat und ich leihe ihn mir gerne von ihm aus.
Bedeutet was?
Auch bei uns herrscht viel zu oft in Politik, auch in Medien, in der Gesamtgesellschaft, ein vereinfachter Blick auf die Region. Und oft tatsächlich immer noch so ein Blick von Russland aus. Gar nicht ein sympathischer für das Regime, meine ich nicht, aber ein Blick, der von Russland aus viel definiert. Und mir ist es wichtig, daran zu arbeiten, meinen Teil dafür beizutragen, die Vielfalt einer Region oder von Regionen in den Blick zu nehmen und klarzumachen, was auch unser Interesse daran ist, demokratische Akteure zu stärken und damit eine Osterweiterung unseres Bewusstseins zu haben und klarzumachen, östlich von Polen kommt nicht nur Russland, sondern da ist deutlich mehr. Und es lohnt sich, dahin zu gucken.
Herr Wagner, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.